Jetzt sprechen wir über Joy Williams, die ist Jahrgang 44, also so alt wie der Song, und in ihrer Heimat in den USA schon lange eine sehr angesehene, eine vielfach ausgezeichnete Autorin. Jonathan Franzen zum Beispiel meint, sie sei eine der besten Schriftstellerinnen Amerikas, und für die New York Times ist sie die vielleicht bedeutendste Schriftstellerin dieser Zeit. Jetzt frage ich mich natürlich, warum Joy Williams hier bei uns erst so spät, wirklich mit großer Verspätung, überhaupt übersetzt wird und, naja, als müsste man irgendwas wieder gut machen, jetzt in ganz schneller Folge veröffentlicht wird. Auf eine Sammlung mit Erzählungen und auf einen Roman folgt jetzt ein zweiter Band mit Geschichten. Stories 2 heißt der kurz und knapp und verrät noch nicht allzu viel über den Inhalt, würde ich mal sagen. Frank Dietschreit ist bei mir, hat das gelesen, weiß mehr. Frank, sind es denn jetzt neue oder alte Stories von Joy Williams, die da erscheinen? Julia Wolf hat die Übersetzung gemacht.
Na, ich würde sagen, das ist so eine Art Querschnitt durch ihr Lebenswerk. Das ist aus zwei Sammelbänden zusammengeholt, sozusagen, die im Jahr 2015 und 2025 in den USA erschienen sind. Und da wiederum waren das vor allem eben Geschichten, die sie vorher auch schon in Zeitschriften veröffentlicht hat, in New Yorker zum Beispiel. Aber eben auch in Anthologien über neue Mythen, habe ich irgendwo gelesen, und in einem Essayband über ökologische Probleme. Also sie publiziert schon sehr weit gestreut ihre Erzählung. Und fasziniert dann so ihr Publikum immer wieder mit ganz verschiedenen Erzählweisen und ganz verschiedenen Themen und bringt einem doch immer wieder zum Erstaunen und verbreitet viel Ehrfurcht, vor allem in der literarischen Szene, die ja in Amerika wirklich zu Füßen liegt.
In Amerika, und du hast es gesagt. Ja, ich glaube, hierzulande wird sie erst langsam bekannt. Also muss ich doch mal fragen, was macht denn ihr literarisches Können aus?
Das ist, glaube ich, dass sie so rätselhaft ist, dass man sie gar nicht so richtig gut und schnell versteht, und das macht es so anziehend. Sie hat so eine gedankliche und sprachliche Kühnheit. Man ist nie so ganz sicher als Leser, wo man eigentlich gerade steht. Der Grund, auf dem man sich bewegt, scheint ziemlich wackelig zu sein, und sie wechselt ständig manchmal mitten in der Erzählung ihre Erzähl- und Weise und auch ihre Erzählstimme. Und als Leser irrlichtet man so ein bisschen durch so einen Dschungel aus Zeit- und Erzählebenen, aus alltäglichen Beobachtungen, philosophischen Reflexionen, ganz morbiden Gedanken manchmal und philosophischen Reflexionen. Also das sind ganz abgründige, manchmal auch wirklich teuflische Geschichten, böse gerne auch und obszön und eigentlich auch immer voller Gedanken, die uns einschärfen wollen, wie sinnlos die menschliche Existenz doch ist. Ich glaube, man könnte fast sagen, sie ist so eine Prophetin des Nichts, und dadurch wird sie so interessant, und so eine gnadenlose Protokollantin der wirklich existenziellen Einsamkeit, gegen die wir ja alle irgendwie ankämpfen, jeden Tag aufs Neue.
Das klingt aber, Frank, so als müsste ich schon mit den Füßen ziemlich klar auf dem Boden stehen, wenn ich das lesen möchte.
Ja.
Gibt es denn da so gar nichts, was den Menschen vielleicht doch ein bisschen Trost spenden könnte?
Also du musst wirklich suchen. Du musst suchen, und du findest vielleicht Trost bei den Tieren. Die Tiere kommen in all diesen 14 Geschichten irgendwie vor, spielen sogar manchmal eine ganz wichtige Rolle. Vögel, Schlangen, Bären und vor allem Hunde. Immer wieder Hunde, gleich in der ersten Geschichte. Da fängt sie aber ganz anders an. Da erzählt ein Ich, und ich nehme mal an, in diesem Falle ist das Ich wirklich sie selbst, aus einer Phase ihres Lebens, wo sie ständig Musik von Glenn Gould hört und dann so alles über diesen kauzigen und genialen Musiker liest, der so immer auf diesem wackligen kleinen Schemel saß und mitsummte bei seiner Musik. Und während sie da alles über den liest und die Musik hört, ist immer Hawk, ihr deutscher Schäfer, um sie herum, spielt mit den Spielsachen und trägt das immer so hinter ihr her und legt das Kinn auf ihre Knie, und alles scheint sehr, sehr idyllisch zu sein. Und sie sagt dann, die ganze Zeit liest du über Glenn Gould und hörst seine Musik, aber du verstehst gar nichts von Musik. Du verstehst eigentlich nicht, was er macht. Du weißt nicht, warum er eigentlich brillant ist. Aber sie spürt durch die Musik von Glenn Gould, der auch Hunde über alles liebte, dass Genie und Wahnsinn und Zuneigung und Bösartigkeit sehr eng beieinander liegen. Und als sie dann eines Tages ihren geliebten Hawk für einen Tag nur in ein Hundehotel bringen will, weil sie einen auswärtigen Arzttermin hat, da passiert eben das Unerwartete. Aus diesem Kameraden wird wirklich ein mörderisches Monster. Von einem Moment zum anderen verbeißt er sich in ihre Brust, verbeißt sich in ihre Hände, und nur mühsam gelingt es Helfern, diesen Hund von ihrem blutigen Körper irgendwie wieder wegzureißen. Und sie entkommt wirklich nur knapp dem Tode und muss den Hund einschläfern lassen. Und sie schreibt dann, sie hat jetzt die Gewissheit, es gab keinen Trost. Hawk war mein Trost gewesen in diesem Leben.
Frank, das ist ja furchtbar.
Ja.
Also wenn man nicht gerade vom geliebten Hund in Stücke gerissen wird plötzlich, was gibt es noch so, was den Menschen da abgründig ist? Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will.
Ja, doch, das willst du wissen, weil es ist auch so absurd komisch manchmal. Ein Mann geht zum Arzt und erfährt dann auf einmal, dass er Lungenkrebs im Endstadium hat. Es stellt sich als Irrtum heraus, es war das die falsche Karteikarte. Und die, aber auf der richtigen steht dasselbe, dieselbe Diagnose, nur noch ein bisschen schlimmer. Er hat noch weniger Zeit zu leben. Also so sind die Geschichten. Und er will dann Trost finden bei seiner 100-jährigen Mutter und besucht sie im Seniorenheim. Die hat aber gar keine Lust auf Tod und auf ihren traurigen Sohn, sondern spielt lieber mit ihren Freundinnen Glücksspiele und möchte über philosophische Fragen, über Sein und Nichtsein diskutieren. Oder wir reisen mit einem ganz seltsam abgewrackten Pärchen mit dem Auto kreuz und quer durch die USA und die ertränken ihre Einsamkeit immer in Alkohol und landen dann immer in irgendwelchen öden Hotelzimmern. Und sie schreibt, das Zimmer war nicht sehr einladend. Es hatte zu viele Menschen kommen und gehen sehen. Es war zermürbend, ständig daran erinnert zu werden, dass die Zeit und alles andere mit ihr so vollkommen sinnlos verstreicht. Aber diese Reisen durch die Sinnlosigkeit, die wird dann in der letzten Geschichte doch irgendwie aufgehoben. Da treffen wir Argos, den Hund wieder, der hier zum Ich-Erzähler wird, dieser alte Gefährte von Odysseus. Der erzählt von sich und dass er nicht sterben kann und auch gar nicht sterben will, denn er hat ja eine Aufgabe. Er irrt durch die Zeiten seit Jahrtausenden, um seinen Brüdern und Schwestern dabei behilflich zu sein, wenn sie sterben, sie hinüberzugeleiten in den Tod. Und ob nun auch wir Menschen so einen tröstlichen Lebensgefährten haben, der uns in den Tod begleitet, das bleibt natürlich offen, das bleibt ein Geheimnis. Aber vielleicht lüftet Joy Williams das ja nochmal in einer anderen Geschichte.
Wir sind gespannt. Danke an dieser Stelle erstmal. Von Dietschreit war das über Joy Williams Stories 2, übersetzt von Julia Wolf, bei DTV erschienen, 318 Seiten, 26 €. Diese Rezension finden Sie gleich auch auf radio3.de.